Offenbarung 21, Vers 3. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Ich lese den Vers nochmal in einer anderen Übersetzung. Und vom Thron Gottes her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Wer zugehört hat, hat gemerkt, dass das die gleiche Übersetzung war. Da habe ich doch gleich von Anfang an die richtige gewählt. Ich wollte, dass ihr sie hört, die etwas modernere, in der ein besonderes Stichwort auftaucht, nämlich das Stichwort Wohnung. In älteren Übersetzungen heißt es: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Aber ich fand Wohnung, also ich kann mir besser was darunter vorstellen. Es wird in diesem Vers eine besondere Form der Wohngemeinschaft geschrieben, die Wohngemeinschaft mit Gott. Darum geht es heute in der Predigt: Wohngemeinschaft haben mit Gott. Ich erzähle euch mal von meinen Wohngemeinschaftserfahrungen. Erstmal als Wohngemeinschaftsbesucherin. Wir hatten in unserer Jugendgruppe zwei Männer, die zusammen eine Wohngemeinschaft gegründet haben. Da war ich öfter zu Besuch mit einer Freundin, zum Hauskreis, Mitarbeitertreffen oder einfach nur so. Und eine Frage, die ganz typisch war, war die Frage: Wollt ihr einen Tee? War klar. Dann wurde nett für uns Tee gekocht. Allerdings durften wir die Teetassen vorher selber noch abwaschen. Die waren nämlich dreckig. Und dann wurde gefragt: Mensch, wo ihr gerade so schön dabei seid beim Abwaschen, könnt ihr nicht die Sachen aus der Spüle auch noch abwaschen? Und nett, wie wir als Mädchen damals waren, haben wir gesagt: Naja, okay. Bis dann einer von beiden die Türen aufmachte, unter der Spüle und daneben. Ihr könnt euch vorstellen, was sich da befand, nämlich noch mehr Zeug zum Abwaschen. Wir haben das dann tatsächlich mal gemacht, bis wir das System der beiden Männer verstanden hatten. Soweit meine Besuchserfahrung in WG. Eine andere WG-Erfahrung: Eine Freundin besucht mich jeden Sommer für 1 bis 2 Wochen. Und das ist schön, weil wir Zeit haben, uns zu unterhalten, zusammen Musik zu machen, wir kochen gemeinsam, wir teilen eine Zeit lang unser Leben. Wenn meine Freundin da ist, habe ich immer jemanden zu reden, wenn ich dann Pause mache von der Arbeit oder Feierabend habe. Das ist wirklich schön. Dann habe ich aber auch noch sogenannte richtige WG-Erfahrungen. Ich habe selber in Wohngemeinschaften gewohnt. Zuerst während der Bibelschulzeit. Da hat man sich immer zu zweit ein Zimmer geteilt. Und das jedes Jahr wieder neu mit jemandem. Also im Prinzip 3 verschiedene Wohngemeinschaften. Dann habe ich weitere WG-Erfahrungen. 1 Jahr in Köln mit einer Chemiestudentin, die als Hobby Mäuse züchtete in unserer Wohnung. Dann 1 Jahr in Leverkusen mit einer alleinerziehenden Mutter, einem Kind und einem Hund. Und die Krönung: 1 Jahr in Leverkusen mit 2 alleinerziehenden Müttern, jeweils einem Kind, 1, 2, 1, 3 Jahre alt, einem Au-pair-Mädchen und 2 Hunden. Das könnt ihr nicht toppen, oder? Letztendlich hat jeder, die meisten von euch, jeder weiß ich nicht, die meisten von euch haben Wohngemeinschaftserfahrungen, wenn ihr als Paar oder als Familie zusammenwohnt. Da habt ihr viel Erfahrung gemacht. Vielleicht nicht mit Mäusen oder Hunden, aber mit Menschen. Und es gibt offensichtlich 2 Seiten einer Wohngemeinschaft. Nämlich eine positive und eine, sagen wir mal, herausfordernde Seite. Es ist auf der ersten Seite unheimlich praktisch, eine Wohngemeinschaft zu haben. Finanziell zum Beispiel. Man kann sich die Miete teilen und auch einige Anschaffungen. Und auch Hausarbeit lässt sich gut aufteilen, wenn alle mitmachen natürlich nur. Und man kann eine ganze Menge lernen über Grenzen, über Kompromisse, über andere Menschen und auch über sich selber. Und es ist schön, dass oft jemand da ist, den man gar nicht einladen muss. Er ist einfach da und man kann reden, man kann spielen, man begleitet sich einander so ein bisschen durchs Leben. Und dann gibt es die andere Seite, die herausfordernde Seite. Die Angewohnheiten, ich sage mal Ticks, der Mitbewohner, zu ertragen, das ist schon eine Herausforderung. Vielleicht ist es manchmal aber die viel größere Herausforderung, mit den eigenen Ticks konfrontiert zu werden. Wenn nämlich die WG-Partner einem spiegeln, wie man ist, während man selber denkt, man ist doch ganz anders. Aber da kriegt man mal mit, wie man auf andere wirkt, wenn die den Mut haben, das zu spiegeln, zu sagen oder anders deutlich zu machen. Das kann manchmal sehr ernüchternd sein, aber auch sehr heilsam. Eine Wohngemeinschaft mit Gott, das ist das, was der Seher Johannes uns hier in der Offenbarung vor Augen malt. Und dieser Text aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung, soll die Christen ermutigen. Offenbarung 21, Vers 3. Ich habe diesen Text gewählt, weil ich in der Vorbereitung für die Predigt zur Jahreslosung letzte Woche gemerkt habe, dass diese Verse drumherum einfach so gehaltvoll sind, da kann man nicht so drüber hinweggehen. Wir müssen uns die unbedingt nochmal angucken. Deshalb werden wir uns in den nächsten Gottesdiensten auch damit beschäftigen. Johannes schreibt diesen Text im ersten Jahrhundert nach Christus auf der Insel Patmos im Mittelmeer, wohin er verbannt worden war. Und er wird von Gott auf eine wirklich sehr besondere Art und Weise in einen sehr besonderen Zustand versetzt. Er wird entrückt und erlebt den Zustand der Verzückung. Und bekommt auf diese wirklich sehr himmlische Weise Zugang zu himmlischen Erkenntnissen, die Gott ihm da schenkt. Und das, was er da sieht und erfährt, das sollen Trostworte und Bilder sein für die Menschen, für die Christen in der Verfolgung. Als erster römischer Kaiser fordert der Kaiser Domitian bereits nämlich zu Lebzeiten an, dass Menschen ihn als Gott verehren. Und das ging für die Christen damals natürlich nicht, die doch Gott als Gott verehrten und nur ihn alleine anbeten wollten. Gott gibt diesen Christen in der Verfolgung durch diese Worte des Johannes einen Ausblick in die Zukunft, in eine ferne, aber reale Zukunft. Und er will ihn Mut machen, indem er zeigt, es ist immer noch Gott, in seiner Hand steht die Zukunft. Niemand sonst hält die Zukunft in der Hand. Was auch immer in dieser Welt passiert, Gott hält sie in seiner Hand. Er hat einen Plan mit ihr. Und ab Kapitel 21 in der Offenbarung schildert Johannes, wie das aussieht. Und er beschreibt sehr wunderschön mit ganz vielen verschiedenen Bildern die neue Welt Gottes. Und ein Bild ist, dass Gott bei den Menschen wohnen wird. Und dieses Bild, diese Art der Gottesbegegnung wird schon im Alten Testament angekündigt. Diese Art der Nähe, der Wohngemeinschaft. Im dritten Buch Mose heißt es, ich will meine Wohnung unter euch haben. Ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und in Sacharja 2, freue dich und sei fröhlich, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Und in Hesekiel 37, da sagt Gott, sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ich will einen Bund des Friedens schließen, meine Wohnung soll unter ihnen sein. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Fast alle ähnliche Worte, fast gleiche Formulierungen. Im Neuen Testament sehen wir, wie das weiter wirkt, wie das aufgenommen wird. Gott hat seine Welt und seine Menschen nicht aufgegeben, sondern in Jesus hat er diese Verheißungen erfüllt. Und der zweite Korintherbrief, da zitiert Paulus in Kapitel 6 einige dieser Verse, die ich eben vorgelesen habe. Und zwar als Hinweis darauf, dass Gott diese Verheißung erfüllt in Jesus. Und er schreibt, wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott dann sprach, und dann zitiert er, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also da, wo Gott durch seinen Geist in uns wohnt, wird genau das erfüllt, was im Alten Testament verheißen ist. Und in Epheser 2, Vers 17 schreibt der Schreiber, er ist in die Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Also Christus, Frieden für euch, die ihr fern wart von Gott. Dank Jesus Christus haben wir alle durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Andere Übersetzer sagen, ihr seid jetzt Hausgenossen Gottes. Greifen damit dieses Bild der Wohngemeinschaft auf. Gottes Plan verwirklicht in seinem Sohn. Sein Plan, Gemeinschaft mit den Menschen zu haben, mit uns. Und zwar in Zukunft, aber eben auch schon jetzt. Und das soll genau der Trost sein für die Christen in der Verfolgung, denn es erinnert sie daran, selbst wenn sie in dem Moment vielleicht keine Gemeinde oder keinen Gottesdienst besuchen können, können sie Gott erleben, weil Gott nicht hauptsächlich in einem Gebäude zu finden ist, sondern im Herzen. Egal wie die äußeren Umstände aussehen, Gott zu erleben ist möglich, hier und jetzt. Und für die Christen damals geht der Blick Gottes über die Gegenwart hinaus in die Zukunft und seine Sicht und sein Plan, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Gott hat in Jesus Christus dem Tod sozusagen ein Schnippchen geschlagen und hat ihn besiegt. Und das bedeutet für uns alle, dass unser Leben hier auf der Erde nicht zu Ende sein wird und muss. Dass es nicht das Letzte ist, was wir erleben, sondern dass es weitergeht mit dem Leben nach dem Tod. Nach der Wiederkehr Christi, nach der Auferweckung der Toten, in der völligen, guten Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, was Gott uns anbietet, was er uns schenken will. Gemeinschaft mit ihm, Wohngemeinschaft mit ihm, später, aber eben schon jetzt. Liebe Gemeinde, mich fasziniert dieses Bild der Wohngemeinschaft, wie ihr wahrscheinlich merkt. Dieses Bild der Gemeinschaft, Gott und Mensch zusammen, die beieinander wohnen. Wir sind immer verbunden mit Gott, er ist immer da, was immer auch um uns herum passiert. Egal wie wir uns fühlen, wie es uns geht, Gott schenkt diesen unmittelbaren Zugang zu sich selbst und macht uns zu Familienmitgliedern. Das ist ja noch mehr als Wohngenossen. Ich bleibe aber trotzdem bei diesem Bild. Näher kann man Gott gar nicht kommen. Und so haben wir in dieser Wohngemeinschaft mit Gott einen Zufluchtsort, zu dem wir immer kommen können. Einen starken Felsen, auf dem wir unser Leben bauen können. Einen festen Grund. Wir haben das ja so schön nicht nur gesungen, sondern demonstriert. Wir haben einen Rückzugsort, an dem wir auftanken können. Wir haben Gott, der uns eine Ausrichtung gibt auf unser Leben, für unser Leben. Der Kraft gibt und Energie gibt, immer wieder neu. Der uns heilt ist. Und Zuversicht, wenn es mal zwischendurch wankt und bebt. Und der uns eine Hoffnung gibt, die über den Tod hinausgeht. Und das Wunderbare ist, dass Gott dauerhaft bei uns wohnen wird. Wir müssen nicht Angst haben, dass er irgendwann kündigt und sagt, also mit dir ist es irgendwie nicht auszuhalten. Ich habe es wirklich versucht. Gott hält es aus mit uns, mit unseren Ticks, weil er uns so unendlich liebt. Die Frage ist, und damit kommen wir zu der herausfordernden Seite des Lebens in einer Wohngemeinschaft mit Gott, inwieweit lassen wir uns darauf ein? Inwieweit lassen wir Gott in unsere Wohnung, sprich in unser Herz, in unser Leben wirklich hinein? Gott ist ein Gott, der sich einmischen will. Der bleibt nicht einfach nur Beobachter. Der will wirklich ganz genau in unser Leben hineingucken und hineinleben. Er will sich einbringen, sich aktiv beteiligen in unserem Leben. Er will Dinge zurechtrücken, die am falschen Platz sind. Er will aufräumen, vielleicht mal durchpusten, durchputzen. Und er will uns beschenken. Ein Leben mit Gott ist ein unglaubliches Geschenk. Und Gott ist ein Gott, der immer wieder Begegnungsmöglichkeiten sucht mit seinen Hausgenossen. Und der in jedes einzelne Zimmer will. Man könnte das mal so ein bisschen übertragen. Die Wohnung, in der wir leben, welche Zimmer gibt es da? Was will Gott in diesen Zimmern mit uns machen? Hat er Fragen? Wie sieht es aus bei dir in diesem Lebensbereich? Wie sieht es in deinem Keller aus? Gibt es da irgendwas, was so unter dem Teppich gehortet wird, was mal entrümpelt werden muss? Wie sieht es aus mit den anderen Lebensbereichen? Gott will in alle Lebensbereiche hinein, mit seiner Liebe. Und mit seinem klaren Blick. Vielleicht ist jetzt am Anfang des Jahres genau der Zeitpunkt, ihm ganz bewusst alle Türen erstmalig oder ganz neu zu öffnen, ihn einzuladen. Die Frage, die sich mir aus diesem Text stellt, wie leben wir mit Gott in dieser Wohngemeinschaft? Leben wir mit ihm? Ist er überhaupt da? Haben wir ihn schon reingelassen? Und wenn ja, wo darf er rein? Wenn ich Besuch habe, die dürfen nicht in jedes Zimmer. Ich glaube, das ist selbstverständlich, ne, dass nicht jeder überall hin kann. Dann gibt es manchmal Leute, die fragen, kann ich mir die Wohnung ansehen? Überlegen, aufgeräumt ist meistens, sauber, geht so. Man unterscheidet auf jeden Fall. Aber Wohngemeinschaftsgenossen dürfen das schon eher reinkommen. Und manchmal machen die das auch ohne zu fragen, ins Zimmer kommen und sich Tee ausleihen oder was auch immer. Ist Gott ein Besucher, den man nach einer gewissen Zeit wegschickt, so ein bisschen miteinander reden, das ist gut, das hilft. Aber ein bisschen Gott, ein bisschen Segen kann jeder gebrauchen, kann doch nicht schaden. Aber ist auch gut, wenn er dann irgendwann wieder in Frieden geht und ich so alleine vor mich herwurschteln kann. Oder ist Gott wirklich Mitbewohner, der volles Wohnrecht hat in deiner, ich sag mal, Lebenswohnung? Seid ihr Hausgenossen? Ist Gott ein Hausgenosse, der wirklich überall hingucken darf? Der sich einmischt? Wohngemeinschaft zu haben mit Gott ist ein großartiges Angebot von Gott. Das gemeinsame Leben mit Gott. Und es ist tatsächlich auch mit Gott ein Geben und Nehmen. Wobei Gott mit Sicherheit der ist, der uns mehr zu geben hat, als wir ihm. Wir haben ihm nur unser Leben zu geben. Und Gott hat sein Leben für uns gegeben, ein Geben und Nehmen. Gott wünscht sich so ein ganz intensives Miteinander in dieser Gemeinschaft. Und ich finde, dass der Gedanke der Wohngemeinschaft mit Gott tatsächlich auch immer wieder eine Herausforderung ist. Wenn wir Gott in unser Leben lassen, in unser Herz, dann kann es tatsächlich sein, dass wir merken, irgendwas muss sich da mal tun. Da ist irgendwas nicht am richtigen Platz. Und das ist nicht immer bequem. Aber eine Wohngemeinschaft ist eben immer nicht nur bequem. Und Gott ist nicht nur immer ein lieber Gott, der allem zustimmt, sondern der auch mal kritisch, liebevoll nachfragt. Es kann ungemütlich werden, wenn wir versuchen, uns nach Gottes Maßstäben zu richten. Es kann ungemütlich werden, wenn wir lernen, ehrlich zu sein. Wenn wir Menschen willkommen heißen, die vielleicht ein bisschen schwierig sind für uns. Wenn wir uns nicht nur um uns selber drehen. Das kann unbequem sein, aber was kann es Besseres geben, als diesen Gott in unserem Leben zu haben, in allen Lebensbereichen? Wer könnte besser über unser Leben Bescheid wissen und uns auf Dinge hinweisen? Wer könnte uns besser Quelle des Lebens sein? Wie wundervoll, dass wir das jetzt schon erleben können, dass Gott kommen will in unser Leben, dass Gott unser Leben teilen will, dass wir jetzt schon diese Gegenwart Gottes spüren können und erleben können, genießen können, dass wir Kraft tanken können bei ihm. Fordern wir Gott heraus zu dieser lebendigen Wohngemeinschaft mit uns und lassen wir uns von Gott herausfordern, in dieser Nähe mit ihm zu leben. Amen. Lass uns einen Moment der Stille haben, wo wir ja in Stille mit Gott reden können, was er uns besonders sagen möchte.